Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Vielleicht findet ihr diese Idee so ein bisschen beklopski oder ihr denkt vielleicht, ja, warum nicht? Also es wäre beides okay für mich, ne? Das nur schon mal vorweg. Also die Idee, die ich so habe oder die mir so im Kopf rumgeht seit ein paar Tagen schon, wie wäre es eigentlich, wenn man richtig krasse Role Models findet, um den Menschen zu signalisieren, hey, wenn ich mich impfen lasse, dann kannst du das auch machen. Also nur mal als Beispiel, ne? Menschen wie Helene Fischer oder Florian Silbereisen oder Lukas Podolski, Kai Pflaume, sucht euch jemanden aus. Auf jeden Fall Menschen, die eine richtig große Community haben und die eben da auch was bewegen können. So, wenn die sich jetzt vor die Kamera setzen und sich impfen lassen und dann sagen, guckt mal, das geht ganz einfach, macht doch auch mit. Ja. Was wäre eigentlich mit dieser Idee? Man könnte zumindest mal drüber nachdenken. Die Bundesregierung hat jetzt ein Video gemacht, um zu zeigen, warum Impfen wichtig ist. Das kommt ganz ohne bekannte Gesichter aus. Dafür wird viel geredet. Und wir gucken uns das mal an im frischen Podcast vom Update am 29. Dezember. Und ja, wie immer gibt's auch bei diesem Video zur Impfkampagne was zu kritteln.
Ich glaube, für die Zweifler wäre es besser gewesen, einerseits tatsächlich diese Zukunft zu zeigen, was dann eben wieder alles möglich sein wird und ein Stück weit noch auf diese Sicherheit, die die Impfung bietet, noch stärker inhaltlich zu gehen.
Das ist Moritz Kirchner, Kommunikationsprofi. Er wird das Video und die Botschaft genauer analysieren. Außerdem wollen wir wissen, ob Tiere, im Speziellen Schwäne, trauern können. Es gibt da eine Geschichte von zwei Schwänen, die von einem Schicksalsschlag, so nenne ich es jetzt mal, auseinandergerissen worden sind. Und der Schwan, der übrig geblieben ist, der trauert. Also so sehen wir Menschen das. Nur stimmt das auch? Es ist wahrscheinlich, sagt Tobias Deschner vom Max-Planck-Institut in Leipzig.
Bei Schwänen wäre das jetzt auch nicht unbedingt besonders überraschend, weil Schwäne monogam sind, sozial zumindest, und ihr ganzes Leben miteinander verbringen.
Was da los gewesen ist bei den beiden Schwänen, welche Tiere trauern und woran man das erkennt, erzählen wir euch alles in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Bitte Impfnachweis vorlegen. Bekommen wir vielleicht bald solche Aufforderungen, wenn wir zum Beispiel einen Flug buchen oder uns auf einen neuen Job bewerben? Soweit darf es erst gar nicht kommen, sagen jetzt einige PolitikerInnen. Aglaya Dana aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie ist denn im Moment der Stand der Dinge? Könnten Geimpfte bald Vorteile haben?
Theoretisch wäre das schon möglich. Also unsere aktuelle Rechtslage gibt privaten Unternehmen die Autonomie, bestimmte Vorgaben zu machen. Also nach dem Motto Zutritt hier in diesem Restaurant oder in diesem Flugzeug nur für Geimpfte. Aber es kommt jetzt aus verschiedenen Richtungen die Forderung, das schnell zu regeln, dass das nicht passiert. Dafür setzt sich zum Beispiel der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion ein, Johannes Fechner. Der sagt, dass solche Privilegien zu einer Spaltung der Gesellschaft führen würden und deswegen muss man sie verhindern. Und der CSU-Politiker Volker Ulrich sagt, im öffentlichen Bereich, wie jetzt zum Beispiel Nahverkehr, da muss man sich keine Sorgen machen, weil da das Diskriminierungsverbot solche Einschränkungen schon verhindert. Aber im privaten Bereich, da gibt es durchaus Spielraum für solche Regelungen.
Wie könnte man denn verhindern, dass private Unternehmen Nicht-Geimpfte dann diskriminieren?
Na, man müsste zum Beispiel an die allgemeinen Geschäftsbedingungen rangehen, die AGBs. Man könnte zum Beispiel festlegen, dass AGBs keine Regeln zum Impfstatus enthalten dürfen. Das schlägt zum Beispiel der SPD-Politiker Fechner vor, der sagt, das könnte man im bürgerlichen Gesetzbuch festlegen. Oder auch Änderungen im Gleichbehandlungsgesetz wären eine Option. Da könnte die Politik dann reinschreiben, dass niemand benachteiligt werden darf, der sich nicht impfen lässt.
Aber es gibt ja schon solche Benachteiligungen, zum Beispiel bei Masern. Also ich weiß, dass es Kitas gibt, die keine Kinder aufnehmen, die eben nicht gegen Masern geimpft sind. Auch KinderärztInnen haben solche Regelungen. Wären die dann auch davon betroffen?
Nee, also Masern ist ein anderer Fall, denn da gilt ja seit 9 Monaten eine Impfpflicht. Und deswegen können eben Kitas, Schulen oder auch medizinische Einrichtungen, Praxen, können da eben eine Masernimpfung verlangen. Aber beim Coronavirus gibt es ja keine Impfpflicht. Und das soll vorerst auch so bleiben. Das hat die Bundeskanzlerin ja neulich auch nochmal im Bundestag gesagt. Und man will eben jetzt auch mit dieser Diskussion verhindern, dass so eine Impfpflicht dann durch die Hintertür kommt. Also dass es sie nicht offiziell gibt, aber eben dann geraten Menschen doch unter Druck, weil sie Diskriminierung befürchten müssen.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Vorschläge, die jetzt gemacht worden sind, umgesetzt worden? Gibt es schon Reaktionen darauf von der Bundesregierung?
Na, die hatte vorher auch schon klar gemacht, dass sie keine Privilegien, keine Sonderrechte für Geimpfte will. Also Gesundheitsminister Jens Spahn hat das gesagt, auch Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich dementsprechend geäußert. Und auch die Bundesjustizministerin, in deren Bereich fällt das ja jetzt auch, Christine Lambrecht, hat gesagt, dass Sonderrechte allein deshalb schon unfair und unangebracht wären, weil es in Bezug auf die Impfung ja auch noch viele offene Fragen gibt.
Welche Fragen sind das?
Naja, zum Beispiel ist noch gar nicht klar, inwieweit Geimpfte tatsächlich auch geschützt davor sind, andere anzustecken. Und es wird wohl auch eine Diskussion dazu geben, ob Gesetzesänderungen wirklich der richtige Weg sind, diese Diskriminierung zu verhindern. Denn es gibt in der Fachwelt und der Politik auch Stimmen, die sagen, naja, also wenn wir in einigen Monaten mehr Leute geimpft haben und dann sehen, Geimpfte sind tatsächlich nicht ansteckend, dann wäre es kaum noch begründbar, Geimpften nicht wieder alle Freiheiten zuzustehen, die jetzt ja beschränkt sind. Das sagt zum Beispiel die FDP. Und deswegen sagen auch einige, naja, vielleicht sollten wir das nicht gleich gesetzlich regeln, sondern andere Möglichkeiten finden, Diskriminierung zu verhindern.
Politiker von SPD und Union prüfen, wie man verhindern kann, dass in Zukunft Geimpfte Sonderrechte bekommen. Aglaya Dane hatte die Hintergründe dazu für euch im Update.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Bundesregierung hat ihre Impfkampagne gestartet und dazu gehört auch ein Video, das uns auf die Corona-Schutzimpfung einstimmen soll. Das Motto ist: Deutschland krempelt die Ärmel hoch. Wir gucken uns das Video bzw. die Botschaft aus dem Video genauer an mit dem Politikwissenschaftler, Psychologen und Rhetoriktrainer Moritz Kirchner. Moritz, ich habe dieses Video jetzt einfach mal in drei Teile zerlegt. Und wir fangen, weil sich das so gehört, mit Teil 1 an. Und der klingt bzw. beginnt erstmal dramatisch.
2020 hat uns das Coronavirus gezeigt, wie verletzlich unsere Welt ist. Doch schon im Januar begannen Forscher überall auf der Welt mit der Suche nach einem Impfstoff.
Das Virus ist in Deutschland, in Europa.
Es ist ernst.
Moritz, was sagst du? Ist das ein guter Start?
Also im Grundsatz hat es funktioniert, denn es trifft ja dieses Gefühl, was viele Menschen haben, dass durch das Virus sich vieles verändert hat. Es hat also eine lebensweltliche Relevanz. Die Schwierigkeit ist die, das kommt jetzt direkt in den Sekunden danach, Sekunde 15 bis 21, dann wird es sehr düster und bedrohlich und gerade dann kommt Merkel und die soll ja nur gerade nicht düster und bedrohlich wirken, denn das Problem ist, wir nehmen Informationen immer kontextuell wahr und was ebenfalls von der Dramatik her schwierig ist, sie haben ja gesagt, dass bereits die Suche begonnen wird. Das heißt, es wurde eine positive Botschaft in eine düstere Musik eingepackt und damit konterkariert. Im Grundsatz ist das durchaus eine Idee, erstmal düster und negativ anzufangen, um dann hinten raus das Positive zu bringen. Das nennt man Kanalkongruenz.
Kanalkongruenz, wieder ein neues Wort dazugelernt. Gelernt. Vielen Dank schon mal dafür, Moritz. Okay, dann lass uns weitergucken. Teil 2, da sind wir dann schon eher so in Richtung Impfung. Und dann, du hast gerade schon die Musik angesprochen, die ändert sich dann.
Zum ersten Mal hat ein deutsches Unternehmen die Zulassung für eine klinische Studie erhalten.
Im Sommer begannen mit Zehntausenden von Freiwilligen die Studien zur Wirksamkeit.
Impfstoffe sind der Gamechanger bei der Pandemiebewältigung.
Also Buzzword Gamechanger plus Musik, die uns, ja ich weiß auch nicht so genau, vielleicht so ein bisschen euphorisieren soll, zumindest positiv stimmen soll. Was sagt uns diese Kombination?
Durch diese kontextuelle Wahrnehmung ist es so, dass natürlich die Impfung selbst, also der Vorgang, der jetzt passiert, positiv emotional besetzt sein soll. Das ist eine Botschaft, die auch unbewusst wirken soll. Deswegen ist die Musik an der Stelle vollkommen okay. Ebenso ist es das Prinzip der sozialen Bewährtheit, dass man sagt, Zehntausende haben dort tatsächlich ja schon mitgemacht. Allerdings ist in dem Video selbst, da steht nur 10.000. Das ist nicht ganz optimal. Und die Sequenz mit Professor Klaus Psychotech, die war nicht so wirklich gelungen. Denn ihn kennt keiner. Zweitens macht er zwar eine starke inhaltliche Aussage, aber ohne jede Intonation. Das hat man jetzt auch gehört und damit ist er wenig überzeugend. Und drittens geht es jetzt ja gerade darum, die Älteren zu überzeugen. Und in dem Moment, wo ich einen Anglizismus wie Game Changer verwende, fühlen sich die Leute entweder nicht angesprochen oder verstehen es nicht. Also das hätte man definitiv anders machen sollen.
Dann kommen wir jetzt zum Finale, Moritz, und zwar zu diesem hier.
Bisher war unser wirksamstes Mittel, Abstand voneinander zu halten. Jetzt haben wir auch einen wirksamen Impfstoff. Deutschland krempelt die Ärmel hoch für die Corona-Schutzimpfung.
Das war so ein Punkt in dem Video, an dem ich mich gefragt habe, also wen genau will man jetzt damit ansprechen? Geht es an die Leute, die vorher skeptisch gewesen sind und sind die das danach im schlimmsten Fall vielleicht immer noch? Wie siehst du es?
Also es gibt ja drei Gruppen. Es gibt diejenigen, die sich ohnehin impfen lassen wollen, für die ist es egal, wie dieses Video ist. Es gibt diejenigen, die sich ohnehin nicht impfen lassen wollen, die wird man nicht erreichen, egal wie das Video gemacht worden wäre. Und tatsächlich geht es ja um die mittlere Gruppe, die Skeptikerinnen und Skeptiker. Entscheidend ist aus meiner Sicht das Bild der älteren Dame, die nach oben guckt, die nach draußen schaut und draußen scheint die Sonne. Das ist so ein Symbol von Zukunft, was wirklich gut funktioniert. Und ebenso so ein älterer Herr, der wirklich dankbar schaut. Das ist tatsächlich gut. Die Schwierigkeit ist allerdings die, dass so diese Zukunftsaussicht, auch diese Verheißung nicht wirklich drüber kommt. Dieser Slogan, Deutschland krempelt die Ärmel hoch, ist aus meiner Sicht okay, denn er hat ja so einen doppelten Inhalt. Einerseits, wir packen was an und andererseits, wir sollen uns impfen lassen. Aber ich glaube, für die Zweifler wäre es besser gewesen, einerseits tatsächlich diese Zukunft zu zeigen, was dann eben wieder alles möglich sein wird und ein Stück weit noch auf diese Sicherheit, die die Impfung bietet, noch stärker inhaltlich zu gehen.
Was wäre denn dein Rat? Ich habe das ja eben mal so ein bisschen entworfen. Das ist so meine Idee, dass ich so denke, Mensch, warum nimmt man nicht Leute, die eine große Fanbase haben, eine große Community, die denen folgt bei Insta und was weiß ich wo. Also Leute wie ja, Helene Fischer oder such dir jemanden aus, Lukas Podolski, auf jeden Fall Leute, die ihre Zielgruppe eben auch wirklich gut ansprechen und dass man eben sagt so, hey, warum packen wir die nicht mit in so ein Video? Die lassen sich impfen. So nach dem Motto, wenn ich das machen kann, dann könnt ihr das auch.
Das ist grundsätzlich eine gute Idee, allerdings nur dann, wenn auch wirklich mehrere Promis es sind. Weil sonst hängt es davon ab, ob man diesen Promi sympathisch oder unsympathisch findet und man hat immer Leute dabei, die irgendwen unsympathisch finden. Wenn es aber ganz unterschiedliche Promis sind, dann hat man tatsächlich dieses Prinzip der sozialen Bewährtheit im Sinne von, ach der auch oder ach die auch. Und wenn dann nur eine Person bei diesen Promis dabei ist, wo man selber sagt, Mensch, die Person finde ich gut, dann sollte ich das doch machen, dann wirkt das tatsächlich wie so ein Autoritätsargument und das ist eine Botschaft, die dann eben unbewusst auch durchaus wirken würde und tatsächlich das nennt man ja Modelllernen oder Lernen am Vorbild. Das ist etwas, was durchaus wirken würde, aber wie gesagt, nicht nur ein Promi.
Wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein Video. Das erste ist auf jeden Fall da von der Bundesregierung. Also soll uns dazu ermutigen, uns impfen zu lassen gegen Corona. Das Motto ist, Deutschland krempelt die Ärmel hoch. Und wir haben dieses Video und seine Botschaft nochmal analysiert mit Moritz Kirchner, der ist Rhetoriktrainer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das sind wirklich die Geschichten, die uns ja weich werden lassen wie Butter bei Raumtemperatur. Also, es geht um zwei Schwäne in Nordhessen. Die verirren sich irgendwie auf einer ICE-Schnellstrecke. Der eine Schwan kommt dann leider in die Oberleitung und stirbt. Der andere Schwan setzt sich ins Gleisbett und bleibt da einfach sitzen, an der Stelle, wo der andere Schwan verstorben ist. So, die Strecke wird dann gesperrt, die Feuerwehr muss kommen, um den Schwan vorsichtig rauszuheben, weil der da eben nicht weg will. Und der Schwan macht das, weil er trauert. So konnte man das in ganz vielen Artikeln zu diesen beiden Schwänen lesen. Wir wollen im Update mal wissen, ob das eigentlich stimmt. Also Tiere, die sich so verhalten wie dieser Schwan, trauern die oder denken wir das nur, weil wir eben Menschen sind? Ich habe drüber gesprochen mit Tobias Deschner vom Max-Planck-Institut in Leipzig. Herr Deschner, was macht der Schwan da? Was sagen Sie? Trauert der wirklich?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, es kommt darauf an, wie man Trauer definiert. Wenn wir Trauer definieren als eine Reaktion auf die plötzliche Abwesenheit einer Person oder in dem Fall eines Individuums, mit dem wir viel Zeit verbracht haben, dann würde ich sagen, auf jeden Fall, der trauert. Und bei Schwänen wäre das jetzt auch nicht unbedingt besonders überraschend, weil Schwäne monogam sind. Sozial zumindest und ihr ganzes Leben miteinander verbringen. Und wenn dann auf einmal ein anderes Tier weg ist, dann hat das natürlich schon einen sehr starken Einfluss.
Bei welchen Tieren geht die Wissenschaft denn noch davon aus, dass sie trauern? Ich glaube, es ist beim Menschenaffen doch auch so, dass man da klar sagen kann, ja, die haben auch eine Art Trauer, die sie verspüren, wenn jemand aus dem Rudel stirbt.
Doch, das stimmt auf jeden Fall und das habe ich auch selber schon erlebt, als ich da dabei war, als zum Beispiel eine Mutter von einem kleinen Schimpansenkind gestorben ist und das Kind dann wirklich, dem ging es tagelang, sogar wochenlang schlecht und immer, wenn es das Gefühl hatte, jetzt hat sie irgendwo in der Distanz einen Ruf gehört, der vielleicht die Mutter sein könnte, dann ist es dahin gerannt. Und hat gerufen und geschrien, bis es gemerkt hat, es kommt keine Antwort. Und dann hat es wieder angefangen zu weinen über eine lange Zeit. Und da sieht man dann aber auch schon mit diesen Umständen, warum wir da recht sicher sein können, dass da das Gleiche passiert. Menschenaffen sind einfach sehr, sehr nah mit uns verwandt. Und sie zeigen genau die gleichen Reaktionen, die wir in so einer Situation auch zeigen würden. Und das lässt sich dann sehr, sehr leicht interpretieren in die Richtung, dass da auch die gleichen Gefühle dahinter stehen. Und in dem Fall würde ich auch sagen, ist das gar nicht so etwas Besonderes. Es wird bei Tieren, die nicht so nahe mit uns verwandt sind, viel schwieriger, da etwas hineinzuinterpretieren. Zum Beispiel so ein Schwan hat jetzt nicht besonders große Mimik. Mhm. Oder zum Beispiel einem Wal anzusehen, ob er trauert oder ob er gerade lustig ist, ist wahrscheinlich auch nicht so einfach. Bei Menschenaffen ist das viel einfacher. Die sind so nahe an uns, dass wir viel, viel einfacher nachvollziehen, was eigentlich in ihnen vorgeht.
Also beim Schwan, haben Sie ja eben schon gesagt, würden Sie schon davon ausgehen, weil der eben auch in einer monogamen Beziehung ist, dass der schon eine Art Trauer empfindet. Trotzdem nochmal die Nachfrage, sind wir so als Menschen vielleicht auch schnell dabei, gewisse Sachen eben so zu interpretieren, wie wir sie kennen, wie wir sie gewohnt sind? Aber das Verhalten des Tieres spiegelt das gar nicht unbedingt wider?
Das kann sehr leicht passieren, das ist richtig. Und deswegen muss man sich immer die Umstände anschauen. Zum Beispiel nehmen Sie mal einen Fischwurm. Wenn da ein Tier raus verschwindet, dann würde ich mich schon sehr, sehr wundern, wenn die anderen trauern würden, weil da eben diese engen sozialen Beziehungen gar nicht bestehen und dann das Verschwinden eines Tieres auch nicht so einen Effekt haben könnte. Aber bei Tieren, die sehr enge soziale Beziehungen pflegen und für die auch diese Beziehungen wichtig sind in ihrem täglichen Leben, da hinterlässt dann das Verschwinden eines Partners schon ein großes Loch. Und da, denke ich, sind diese Gefühle, die dabei entstehen, den unseren sehr ähnlich. Die Frage ist auch dann auch immer, wie weit geht man dann? Wollen wir damit auch andeuten, dass da ein Bewusstsein über den eigenen Zustand vorhanden ist? Mhm. Gibt es irgendwelche Konzepte von Tod? Gibt es etwas, was wir vielleicht dann auch uns vorstellen, wie es vielleicht nach dem Tod weitergeht? Da unterscheiden sich ja sogar Menschen untereinander und deswegen kann man dann auch da sagen, okay, es gibt bestimmt auch Gebiete, in denen Menschen auf jeden Fall einzigartig sind, das ist keine Frage.
Wie wir erkennen können, ob ein Tier trauert. Ich habe darüber gesprochen mit Tobias Deschner vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diese Pandemie, die hat uns allen ja echt viel abverlangt. Also viele Menschen waren oder sind immer noch schon wieder in Kurzarbeit, haben ihren Job vielleicht ganz verloren. Es gibt wirtschaftliche Sorgen. Alte Menschen fühlen sich einsam, jüngere Menschen haben einfach Bock, doch mal wieder andere Leute zu umarmen oder einfach mal wieder so ein bisschen unbeschwert zu sein. Aber diese Pandemie, die trifft auch Menschen härter, die eh schon benachteiligt sind in unserer Gesellschaft. Und das gilt eben insbesondere für Menschen, die Rassismus erleben. Das sagt auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Update-Team. Gibt es da eine messbare, eine deutliche Steigerung?
Ja, also laut dem Leiter der Antidiskriminierungsstelle, Bernd Franke, der hat gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, dass die Pandemie wie ein Brandbeschleuniger für die Diskriminierung einzelner Gruppen gewirkt hat. Also mehr als 6000 Fälle von rassistischen Diskriminierungen sind bei seiner Stelle von Januar bis November 2020 registriert worden. Das sind fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Und er sagt auch, die Diskriminierung im Zusammenhang mit Corona, die betraf vor allem asiatisch aussehende Menschen.
Mintu, du machst ja auch einen Podcast, also Rise and Shine, kennen vielleicht auch schon ein paar Leute, über die wirtdeutsche Community in Deutschland. Und da sprecht ihr auch häufig Rassismus gegen asiatisch aussehende Menschen an. Haben eure HörerInnen euch vermehrt geschrieben in der letzten Zeit, dass sie diskriminiert werden?
Jetzt nicht in der letzten Zeit, aber vor allem am Anfang der Pandemie, da gab es Dutzende Zuschriften auf Instagram per Mail, die aus unserer Community kamen, von Leuten, die gesagt haben, dass sie in der Bahn von Menschen irgendwie gemieden wurden, dass sich Leute von ihnen weggesetzt haben, dass sie in Arztpraxen von Patienten angepöbelt worden sind oder böse angeschaut worden sind. Und das sind alles keine Einzelfälle. Auch Sebastian Bickerich, Pressesprecher der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, er hat auch solche Fälle beobachtet.
Das waren verweigerte Mietverträge zum Beispiel von einer Frau mit chinesischem Hintergrund. Das waren Zutrittsverbote in Supermärkten oder teilweise auch in Arztpraxen für Menschen wegen ihres Aussehens. Das waren teilweise auch Pöbeleien und andere Ausgrenzungserfahrungen.
Ich habe diese Erfahrung übrigens auch gemacht. Ich hatte schon relativ früh, also zu Beginn der Pandemie, als es noch keine Maskenpflicht gab, eine Stoffmaske auf, weil ich das einfach sinnvoll fand. Und ich wurde dann auf der Straße beschimpft von einem Mann mit schon wieder so eine, die das Virus hier rübergeschleppt hat. Mhm. Und der Abend, der war dann für mich ehrlich gesagt dann auch gelaufen.
Ja, kann ich absolut verstehen. Gab es denn nur Rassismus gegen asiatisch aussehende Menschen oder sind auch andere Gruppen diskriminiert worden?
Sebastian Bickerich sagt, dass dann in einer zweiten und dritten Phase dann auch andere Gruppen angegriffen wurden. Da wurde dann behauptet, dass bestimmte Gruppen besonders unvorsichtig seien und sich das Virus durch sie angeblich besonders schnell verbreitet.
Da wurden so ein bisschen Sündenböcke gesucht. Also manchmal waren Sinti und Roma, da haben wir ganze Stadtviertel oder Häuserblocks gehabt, die wurden dann teilweise auch von PolitikerInnen dann publikumswirksam abgeriegelt, sodass dann getan wurde, als sei dort das Virus und alle anderen seien dann geschützt. Teilweise wurden auch dann Hochzeiten von Menschen mit arabischem oder türkischem Hintergrund problematisiert und skandalisiert.
Und klar, es gab einzelne Fälle von türkischen Hochzeiten, die dann zu einem größeren lokalen Infektionsgeschehen geführt haben. Aber dann bestimmte Minderheiten unter Generalverdacht zu stellen, ist natürlich nicht okay. Und große Ausbrüche gab es zum Beispiel auch im Berchtesgadener Land im Oktober oder jetzt eben in Sachsen. Und da ist die Dichte an türkischen und arabischen Communities meines Wissens nach nicht besonders hoch.
Was können denn Menschen machen, wenn sie rassistische Begegnungen hatten, wenn sie das leider erfahren haben oder mussten?
Ja, Sebastian Bickerich sagt, auf jeden Fall sich wehren.
Sie sollten Diskriminierungserfahrungen nicht auf sich sitzen lassen und auf keinen Fall denken, das bringt ja eh nichts. Sie sollten sich Hilfe holen, wenn das zum Beispiel im Arbeitskontext ist, ist eigentlich jedes Unternehmen, jeder Betrieb dazu verpflichtet, Ansprechpersonen zu benennen, wenn es die nicht gibt oder wenn die nicht bekannt sind oder wenn es vielleicht sogar die Vorgesetzten selber waren, die diskriminiert haben, dann unbedingt Beratung suchen bei einer NGO, bei einer Nichtregierungsorganisation oder auch bei der Antidiskriminierungsstelle. Wir bieten ja eine kostenlose juristische Erstberatung an.
Abgesehen davon ist es natürlich auch mega traumatisch und schockierend, sowas durchzumachen. Für mich war das jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich offenen Rassismus erlebt habe, aber es wird dadurch jetzt ehrlich gesagt nicht einfacher. Ich würde sagen, wenn jemandem sowas passiert, versucht auf euch aufzupassen, redet darüber, wenn das hilft, tauscht euch auch mit anderen Betroffenen aus. Ich finde, wenn man merkt, dass man nicht alleine ist, dann fühlt man sich viel weniger machtlos.
Also in der Corona-Krise hat es einen Anstieg gegeben bei rassistischen Diskriminierungen. Das berichtet die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Wen das betrifft und was man als Betroffene tun kann, darüber habt ihr Infos bekommen von unserer Nova-Reporterin Mintu Tran.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hallo, ihr Monster. Ja. Wie quatscht die mich an, die Meschkat? Ja, ich meine das schon so. Also wir können zu Monstern werden. Also ihr oder ich oder alle anderen, sagt zumindest der britische Wissenschaftsautor David Robson. Der hat eine interessante These. Also Robson meint, unsere Selbstdisziplin, die kann uns richtig kirre machen. Ja, die Sachen, die sich viele ja Ende des Jahres so vornehmen, ne, so ach im kommenden Jahr, da mache ich mehr Sport und ich esse nur noch gesunde Sachen und ich keule richtig ran in der Ausbildung, an der Uni oder im Job. Ja, und diese Selbstkontrolle und diese Selbstdisziplin, die kann uns eben zu Monstern machen. Moment, ist das wirklich so? Unser Reporter Stefan Beuting hat darüber nachgedacht, wie wir unsere Selbstkontrolle auch ganz gut einsetzen können.
Es war einmal ein Marshmallow. Beziehungsweise es war einmal ein Marshmallow mit der Option auf 2 Marshmallows.
Mhm. Ja, das klassischste Beispiel, also wo etwas Gutes passiert, wenn Selbstdisziplin um die Ecke kommt, ist ja der berühmte Marshmallow-Test.
In den 60er Jahren, durchgeführt von Walter Mischel. Sehr bekannt, allgemein und im Speziellen bei der Münchner Psychologin und Beraterin Laura Klimetzki.
Die Frage ist also, wenn mir jemand ein Marshmallow hinstellt und sagt, du kannst ihn jetzt essen, ja, dann könnte ich den jetzt sofort auffuttern oder ich kann warten, bis der zweite kommt und dann kriege ich natürlich die doppelte Belohnung. Und in dem Marshmallow-Experiment hat man einfach herausgefunden, dass Menschen, die die Fähigkeit besitzen zu warten, und das hat etwas mit Selbstdisziplin, aber auch etwas mit Geduld zu tun, später im Beruf und in ihrer akademischen Karriere deutlich erfolgreicher waren als diejenigen, die nicht gewartet haben und sofort den ersten Marshmallow gefuttert haben.
Auch wenn es mittlerweile Zweifel gibt, dass da so ein einfacher Zusammenhang existiert, Selbstdisziplin, Selbstkontrolle, das ist unter den Charaktereigenschaften so etwas wie der heilige Gral.
Selbstdisziplin ist die reinste Form von Selbstliebe.
Gesünder, erfolgreicher, zufriedener, besser, alles durch Selbstdisziplin. Ganz so einfach ist die Sache aber dann doch leider nicht. Eine Person, die sich auf Selbstkontrolle und Selbstdisziplin trainiert, braucht eine Art moralischen Beipackzettel. Ansonsten
mache ich Dinge, die am Ende des Tages für mich und meine Umgebung vielleicht sogar viel schädlicher sind, als es eigentlich hätte sein sollen.
Was, wenn der Selbstdisziplinierte auf einmal diszipliniert über Leichen geht? So geschehen in einem französischen Experiment namens La Zone Extrême. Untertitel: Wie weit wirst du gehen?
Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur le plateau de la Zone Extrême.
Das Setting: eine Art Testsendung für eine angebliche neue Quizshow. Zweierteams bestehen aus Fragesteller und Antwortgeber. Der, der antwortet, sitzt auf einer Art elektrischem Stuhl. Der Fragesteller wird dann aufgefordert, bei falschen Antworten einen Hebel umzulegen. 80 Volt, 100 Volt, 120 Volt, bis zu 460 Volt. Das erinnert an einen Klassiker unter den Psychoexperimenten, nämlich das von Stanley Milgram aus dem Jahr 1961. Ihm ging es damals um das Phänomen Autoritätshörigkeit. Die französischen Forscher wollten nun wissen, wie das mit Selbstkontrolle zusammenhängt. Die Bereitschaft, den eigenen Mitspieler bei 460 Volt zu grillen. Wie auch damals bei Milgram ist der Aufbau ein Fake. Es gibt keinen Strom. Dafür Schauspieler, die sich vor Schmerzen winden. Und ein Ergebnis. Angepasste, organisierte, sozial integrierte Personen haben weniger Skrupel, auf die höchste Voltzahl zu gehen. Alle Teilnehmer werden aufgefordert, das zu tun. Aber den Selbstdisziplinierten fällt es schwerer, dieser Aufforderung zu widerstehen. Statt das ethisch Richtige zu tun, tun sie das, was sie für opportun halten. Moralischer Kompass, Fehlanzeige. In weiteren Experimenten finden Psychologinnen und Psychologen heraus, dass sich Selbstdisziplinierte nur dann an soziale Regeln halten, wenn sie fürchten, ansonsten bestraft zu werden. Sie sind immer dann besonders selbstlos, wenn sie sich beobachtet fühlen. Ansonsten verhalten sie sich asozialer als die Vergleichsgruppe mit weniger Selbstdisziplin und Selbstkontrolle. Selbstkontrolle und Selbstdisziplin lassen sich eben nicht losgelöst von Werten betrachten, sagt Laura Klimetzky.
Ich meine, hier sind wir wieder beim moralischen Kompass. John Wooden hat das mal gesagt. Be more concerned with your character than your reputation, because your character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are. The true test of a man's character is what he does when no one is watching.
Klar können wir uns zu neuer Sachen vornehmen, die wir ändern wollen. Aber wir sollten andere nicht darunter leiden lassen. Bloß weil wir zum Beispiel ab jetzt vegan leben wollen, heißt das noch nicht, dass wir allen anderen ihre Art zu genießen kaputt machen müssen.
Gut wird Selbstdisziplin, wenn wir es um unser Selbstwillen tun, also uns selbst zuliebe, weil es das Richtige ist. Dann ist es was Gutes. Wenn wir es nur tun, um anderen zu beweisen, was für ein cooler Hund wir sind, dann ist es das Falsche.
So, siehst du mal, ist doch eigentlich ganz einfach erklärt. Kannst du dir auch gut merken oder etwa nicht, Stefan Beuting, unser Nova-Reporter, über Selbstdisziplin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute am frühen Nachmittag in Buenos Aires. Da werden keine MarathonläuferInnen angefeuert und es ist auch kein Straßenfest. Das sind Demonstrierende vor dem Kongress von Argentinien. Es geht um die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. In Argentinien sind die Gesetze bisher sehr streng. Legal ist der Abbruch nur, wenn die Frau in Lebensgefahr schwebt oder es eine Vergewaltigung gegeben hat. Seit Jahren wird schon darüber gestritten, dieses Gesetz zu ändern. Und der Präsident Alberto Fernandez, der hat jetzt einen Gesetzesentwurf eingebracht. Der sieht vor, dass es einen legalen, freiwilligen und kostenfreien Schwangerschaftsabbruch geben soll. Das Abgeordnetenhaus hat diesen Entwurf bereits angenommen. Heute wird darüber im Senat diskutiert. Wie das Ganze ausgehen könnte, Anne Herberg, unsere Korrespondentin für Argentinien, kann uns mehr dazu sagen. Anne, wie ist denn die Situation für Frauen in Argentinien bisher?
Ja, du hast es schon gesagt, Argentinien erlaubt Schwangerschaftsabbrüche nur nach Vergewaltigung oder bei Gefahr für das Leben der Mutter. Auf alle anderen Fälle steht tatsächlich bis zu 4 Jahre Gefängnis. Auch wenn es in der Tat wenig Frauen gibt, die tatsächlich im Gefängnis landen, kommt das immer wieder vor. Vor allem in den streng katholischen und erzkonservativen Provinzen im Norden des Landes. Dort werden auch Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche in sogenannten legalen Fällen vornehmen, strafrechtlich verfolgt. Und man muss auch sagen, Abtreibung ist dort auch immer ein soziales Problem, denn es trifft immer nur die armen Frauen, die dann strafrechtlich verfolgt werden, die im Gefängnis landen. Denn alle anderen Abtreibung nehmen denn hier in Argentinien alle Frauen vor. Dazu gibt es Umfragen, reich, arm, katholisch, jüdisch, atheistisch, Single, verheiratet, egal, pro Jahr schätzungsweise 300.000 bis zu 500.000. Die machen das illegal und wer Geld hat, der kann das in privaten Praxen tun. Das ist gang und gäbe. Frauen, die dieses Geld nicht haben, auch keinen Zugang zu Informationen, nicht wissen, welche Alternativen es gibt, wo sie sich Hilfe holen können, die landen ganz oft bei Scharlatanen oder legen selbst Hand an, zum Beispiel mit tatsächlich Petersilie oder Kleigerbügeln. Das kommt immer wieder vor. Und dabei kommt es natürlich immer wieder zu Komplikationen und auch Todesfällen. Das ist auch der Hintergrund, den ganz viele Aktivistinnen hier immer wieder ansprechen. Abtreibungen passieren. Wir wollen, dass es dafür einen sicheren, staatlich garantierten Kontext gibt.
Was würde sich denn dann durch das neue Gesetz ändern?
Es ist im Grunde eine Fristenlösung nach europäischem Vorbild mit dem Unterschied, dass es nicht innerhalb der ersten 12 Wochen wie in Deutschland straffrei ist, sondern in Argentinien ist es in den ersten 14 Wochen soll es laut diesem Gesetz erlaubt sein. Dazu kommt kostenlos im öffentlichen Gesundheitswesen. Das heißt, dass man eben für diesen Eingriff dann, auch wenn man dieses Geld nicht hat, nicht zahlen muss. Das Gesetz sieht zwar vor, dass sich Ärzte auf die Gewissensklausel berufen können. Also sie können dann sagen, ich mache das aus Überzeugungsgründen nicht. Aber es darf nicht sein, dass eine ganze Institution, also ein ganzes Krankenhaus sagt, also wir sind raus, wir machen das nicht. Es muss immer jemanden geben, der im Fall, dass jemand in einer Notsituation diese Hilfe sucht, auch reagiert.
Wie stehen denn die Chancen, dass es im Senat angenommen wird? Also die Diskussion läuft. Was ist deine Einschätzung?
Ja, das ist absolut völlig offen. Hier in Argentinien spricht man vom sogenannten Poroteo. Auf Deutsch ist das etwa das Bohnenzählen. Also es steht wirklich Kopf zu Kopf. Gerade ist die Situation 32 dafür, 32 dagegen, 6 unentschlossen. Man sagt, es hat bessere Chancen durchzukommen dieses Mal, weil es ja vom Präsidenten persönlich vorgelegt wurde. Allerdings ist die ganze Regierungskoalition, die Mehrheit im Senat hat, haben sich nicht alle für dieses Gesetz ausgesprochen. Also das geht auch jenseits von politischen Grenzen, dass dort die Linien gezogen werden. Wenn es wirklich zum Patt kommt, dann muss die Senatspräsidentin entscheiden. Das ist Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner, einst Gegnerin während ihrer Präsidentschaft, hat dann 2018 umgeschwenkt und gesagt hat, sie hat die Wichtigkeit des Gesetzes erkannt, aber sie ist auch eben eine mit guten Beziehungen zum Papst. Sie hat eigentlich, glaube ich, keine Lust, da das Zünglein an der Waage zu sein. Sie würde ihre Stimme lieber so unterm Tisch, unterm Radar abgeben.
Was ist denn mit dem Druck auf der Straße? Also es gibt ja zahlreiche Demonstrierende eben auf den Straßen. Wie ist die Stimmung im Land? Was kannst du uns dazu sagen? Also sind die ArgentinierInnen für oder gegen die legale Abtreibung? Ist das auch so, dass man sagen muss, so, naja, es ist irgendwie Hälfte, Hälfte? Oder wie ist es?
Also das Thema wird hier in Argentinien so emotional und so heiß diskutiert wie, glaube ich, kein anderes Gesetz, das ich hier jemals erlebt habe. Und eben auch auf der Straße. Das ist der absolute Battleground. Also man muss sich das vorstellen, vor dem Kongress ist der Kongressvorplatz mit Eisengittern in zwei Lager unterteilt. Das eine Lager ist grün, das ist die Farbe der Befürworter. Und die andere Seite ist hellblau, das ist die Farbe der Gegner. Dort stehen Großleinwände, Bühnen, Dixi-Klos, Infostände. Die Gegner werden ganz klar unterstützt, natürlich von der katholischen Kirche und auch von den evangelikalen Pfingstgemeinden. Papst Franziskus hatte sich heute noch mal aus dem Vatikan gemeldet mit einer Message, also er ist absolut dagegen. Und auf der anderen Seite, da stehen die Pibas, die Mädels, wie man hier sagt. Da sind aber auch ganz viele junge Männer dabei. Also man muss sagen, es ist auch ganz klar ein Generationenkonflikt. Da ist, der hier durch Argentinien geht. Und die jungen Menschen sind ganz klar für dieses Gesetz. Da gibt es Umfragen. Aber natürlich in den nördlichen oder in den konservativen Provinzen, wo die katholische Kirche noch viel mehr Druck ausübt, da neigt sich das Ruder sehr viel stärker zu den Gegnern hin. Von dem her ist das wirklich ausgeglichen. Was man auf jeden Fall sagen muss, ohne den Druck der Straße wäre dieses Gesetz überhaupt nie so weit gekommen. Deswegen spricht man hier auch von der Revolution der Töchter, also von jungen Frauen, die wirklich aktiv auf die Straße gehen, um das durchzubringen.
Heute diskutiert der argentinische Senat über eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Aktuelle Infos habt ihr bekommen von unserer Korrespondentin Anne Herberg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.